Blackout. Das Szenario kennen viele aus dramatischen Romanen und Filmen. Der Strom fällt aus. Nicht nur für Minuten oder Stunden. Für Tage. Kein Licht, keine Heizung, kein Internet. Supermärkte bleiben geschlossen, Tankstellen außer Betrieb und die Wasserversorgung bricht zusammen. Das Handy ist tot. Unruhen brechen aus. Doch wie groß ist diese Gefahr nun wirklich? Ist es nur ein Horrorszenario oder gibt es hier ein reales Risiko? Wie groß ist dieses Risiko? Wie können wir uns darauf vorbereiten und wie kann es zu einem Blackout kommen? Mein Name ist Patrick Meschenmoser und gemeinsam mit dem Blackout-Experten Herbert Sauruck gehen wir all diesen Fragen auf den Grund. Jetzt im Emergency Podcast.
Emergency, der Resilienz-Podcast. Informationen, Hintergründe, Expertengespräche zu Risiken, Krisenmanagement und Ihrer persönlichen Resilienz. Emergency, Resilience for you.
Herzlich willkommen bei Emergency, dem Resilienz-Podcast und herzlich willkommen bei unserer ersten Folge im neuen Jahr. Nachdem wir in den vergangenen Wochen eine kleine Weihnachtspause eingelegt haben, starten wir nun wieder durch mit Informationen, Hintergründen und Expertengesprächen rund um das große Thema Resilienz. Ja, und was wäre da besser geeignet, um ins neue Jahr zu starten, als ein Gespräch mit dem Blackout-Experten im deutschsprachigen Raum, Herbert Sauruck. Lieber Herbert, herzlich willkommen im Emergency Podcast und vielen Dank, dass du unserer Einladung zu diesem Start ins neue Jahr gefolgt bist.
Danke für die Einladung.
Fast hätte ich ja gesagt, danke, dass du den Neustart mit uns machst, aber was da dahinter steckt, darauf kommen wir vielleicht noch im Laufe des Gesprächs. Wie immer am Anfang einer Gesprächsfolge möchte ich dich bitten, einen Satz zu vervollständigen. Und dieser Satz soll dann die Überschrift über unsere Episode bilden und uns die Leitplanken für unser Gespräch bieten. Bereit?
Yes.
Resilienz ist?
Kein Truthahn zu sein.
Sehr gut, da bin ich gespannt, was da dahinter steckt. Herbert, du warst lange Jahre Berufsoffizier im österreichischen Bundesheer und bist da auch schon sehr stark mit dem Thema Resilienz natürlich in Berührung gekommen, sei es jetzt bei der ABC-Abwehr oder auch bei Auslandseinsätzen oder auch bei Assistenzeinsätzen im Katastrophenfall. Dann hast du dich aber entschlossen, dich mit deiner Expertise selbstständig zu machen und hast es dir zur Aufgabe gemacht, die Resilienz von Behörden, von Unternehmen und man kann auch, glaube ich, sagen, von jedem Einzelnen zu stärken. Du hast auch die Gesellschaft für Krisenvorsorge ins Leben gerufen, deren Präsident du bist und so vieles mehr gemacht und in Sachen Resilienz auf die Beine gestellt, dass ich es gar nicht alles aufzählen kann. Vor allem aber bist du inzwischen der Experte rund um das Thema Blackout und als solcher ja auch immer wieder in den Medien präsent. Und da uns dieser Begriff, zu dem es ja mittlerweile schon ganze Romane gibt, in unserem Gespräch sicherlich noch öfters begleiten wird oder öfters auftauchen wird, einfach mal zum Start die Frage, was ist eigentlich ein Blackout?
Ganz wichtige Frage und auch wichtig zu definieren, was man jeweils darunter versteht, weil der Begriff sehr widersprüchlich auch verwendet wird und in verschiedenen Facetten. Und wenn ich von einem Blackout spreche, dann geht es um einen plötzlichen überregionalen, das heißt größere Teile Europas, mehrere Staaten oder größere Staatsgebiete betreffenden und länger andauernden Stromausfall. Aber das ist nur das Auslöserereignis. Es geht vor allem dann um den Infrastruktur- und Versorgungsausfall, die dann viel wesentlicher sind und die in der Betrachtung meistens zu kurz kommen. Und Zusatz ist, eine Hilfe von außerhalb ist nicht zu erwarten. Das heißt, weder für mich als Einzelperson noch als Organisation ist damit zu rechnen, dass von irgendwo Hilfe kommen wird, weil ja alle selbst betroffen sind und keine freien Ressourcen zur Verfügung stehen werden. Mhm. Das heißt, etwas, das wir in dieser Form zum Glück nicht kennen, was aber leider nicht unmöglich ist. Und daher propagiere ich, dass wir uns auf solche Szenarien, es kann auch irgendwas Ähnliches, anderes kommen, wo es zu großflächigen Versorgungsausfällen kommt, besser vorbereiten, weil wir derzeit eben nicht darauf vorbereitet sind.
Den Roman Blackout kennen ja sicherlich einige. Zeichnet das ein einigermaßen realistisches Bild?
Ja, es ist zwar in der Extremform angelegt mit 14 Tage kein Strom, also spätestens nach 7 Tagen ohne Strom großflächig wäre es eigentlich vorbei, dann ist das nicht wiederherstellbar. weil dann einfach die technischen Infrastrukturen, vor allem im IT-Bereich, nicht mehr zum Laufen zu bringen sind und ohne die gibt es keine Versorgung. Und das ist, was sich die wenigsten wirklich vorstellen können, weil wir einfach gewohnt sind, dass immer alles funktioniert. Mhm. Und darum wäre sowas umso mehr ein Schock oder ja, ziemlich resilienzschädigendes Ereignis.
Mhm. Wie bist du eigentlich zum Thema Blackout gekommen?
Ja, ich zufällig, weil ich im Bundesheer im Bereich Cybersicherheit tätig war. Ich habe dann ein berufsbegleitendes Studium Sicherheitsbereich gemacht und wollte mich mit Cyberkrisen eigentlich beschäftigen und bin dann über Smart Metering auf das Thema Stromversorgung gestoßen, mehr oder weniger. Und dann wollte ich, durch einen Vortrag ist mir bewusst worden, das kann es jetzt aber nicht sein, aber mir war klar, ja, es ist nicht unmöglich. Und daher habe ich mich dann im Rahmen des Studiums dahingehend vertieft, weniger im Technischen, sondern eher im Gesamtbild, eben die systemische Ader auch gefunden dabei. Also nur wenn man das Ganze versteht, versteht man auch die Details, was mein Leitthema ist. Ja, und dann festgestellt, es gibt da ein Thema, das eigentlich dem wenigsten bewusst ist. Einzelne Vorbereitungen gab es damals schon, aber nicht wirklich in der Breite und niemand richtig zuständig. Und da habe ich dann beschlossen, eben auszusteigen und das auf eigene Faust weiterzumachen. Die meisten Entwicklungen haben mir bisher recht gegeben, außer eines ist zum Glück bisher nicht eingetreten, das eigene selbst, obwohl wir letztes Jahr 2024 ein Blackout in Europa hatten, das bei uns kaum jemand mitbekommen hat, nämlich am Balkan. Es hat zum Glück nur 2 Stunden gedauert. Und das ist auch der Faktor, wenn es nur 2 Stunden dauert, dann tritt vieles nicht auf, wie wenn das ab 6 Stunden aufwärts dauert, weil dann wird es wirklich schwierig und vor allem die Folgewirkungen treten dann massiv auf, die wir uns eben nicht vorstellen können.
Du hast ja schon ein bisschen jetzt beschrieben, was passieren kann, wenn der Strom wegbleibt. Aber vielleicht nochmal so im Großen und Ganzen, warum ist denn eine resiliente Energieversorgung für eine Gesellschaft so wichtig?
Naja, im Prinzip muss man eigentlich Resilienz auch definieren, weil meine Feststellung ist, man beschränkt häufig die Sicht auf Widerstandsfähigkeit. Das heißt eigentlich das, was wir eh bisher erfolgreich machen, das Verhindern. Und aus meiner Sicht ist im Resilienz mehr Anpassung und Lernfähigkeit. Das heißt, dass man auch antizipiert, also vorwegnimmt, welche Entwicklungen möglich sind und darauf reagiert und eben Maßnahmen setzt, damit eben Ereignisse nicht eintreten. Aber im Prinzip passt durchaus da auch wieder im Stromversorgungssystem. Es ist resilient, weil sonst würde ja schon öfter was schief gehen. Auch diese Ereignisse, wie jetzt eben letztes Jahr oder auch andere Ereignisse, wurden sehr erfolgreich bewältigt. Die Sicherheitsmechanismen haben gegriffen. Aber es ist eben keine Garantie, dass das morgen auch so wieder ist. Und das ist eben das Truthahn-Beispiel, wo es um systemische Risiken geht und wo Nassim Taleb den Begriff vor allem geprägt hat, aber auch andere, eben sagt, der Truthahn gewinnt auch mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer, weil der kann es nur gut meinen, dass ihn täglich versorgt und pflegt. Ihm fehlt halt eine wesentliche Information, dass das Ganze nur einem Zweck dient, dass er am Schluss dann verspeist wird. Und daher am Tag vor Thanksgiving eine böse Überraschung erlebt. Und wir ticken durchaus so ähnlich, obwohl jetzt in den letzten 5 Jahren genug Beispiele waren, wo wir auch als Truthahn aufgewacht sind, zum Glück nicht fatal, beginnend von der Pandemie über die Energiekrise, Krieg, Versorgungsprobleme. Das war alles bisher nicht so wirklich vorstellbar. Und jetzt erleben wir es eh laufend, aber wir können uns trotzdem gewisse Dinge dann noch immer nicht vorstellen, eben Richtung Blackout, wo es dann wirklich fatal großflächig zum Ausfall der Versorgung kommt. Und das ist eben die Schwierigkeit, wobei man das auch psychologisch nachvollziehen kann, weil wir uns an dem orientieren, was wir bereits erlebt haben. Und sowas, so großflächige Ereignisse kennen wir zum Glück nicht, aber daher sind wir auch schlecht darauf vorbereitet.
Das heißt, dem Truthahn fehlt eine wichtige Information. Wenn man das jetzt auf den Blackout überträgt, ist natürlich auch vielleicht wichtig zu wissen, welchen Risiken sind wir eigentlich ausgesetzt, welchen Gefahren. Welche Gefahren gibt's denn, die zu so einem großflächigen Ereignis führen können?
Ja, die sind eigentlich vielschichtig, weil die Energiewirtschaft macht natürlich eine hervorragende Arbeit und es sind heute technisch, vor allem IT-simulationstechnisch Möglichkeiten da, die vor wenigen Jahren noch nicht existiert haben. Und das heißt, es erfolgt auch eine laufende Verbesserung und auch eine hohe Lernkultur. Eben diese Ereignisse wie eben letztes Jahr am Balkan werden natürlich intensiv analysiert und versucht, daraus zu lernen und wieder zu verbessern. Also hier werden sehr wohl die Hausaufgaben gemacht und daher hört man aus dieser Ecke natürlich auch, ja, sehr unwahrscheinlich, geringe Wahrscheinlichkeit, weil wieder die Erfahrung aus der Vergangenheit und durchaus auch durch die professionelle Arbeit das bisher bestätigen. Das, was aber jetzt hinzukommt, ist, dass wir in den letzten jetzt bald 15 Jahren, wo ich das Thema schon bearbeite, massive Umbrüche im europäischen Stromversorgungssystem erleben durch die Energietransformation. Das heißt, wir hatten bisher ein paar tausend Großkraftwerke, die relativ einfach steuerbar und regelbar waren, relativ planbaren Verbrauch. Und jetzt haben wir aber viel mehr flexiblen Verbrauch, andere Verbräuche, vor allem mit E-Mobilität, Wärmepumpen, ganz neue Großverbraucher, die im Consumer-Bereich dazukommen, die ganze IT-Infrastruktur, die natürlich auch viel Verbrauch hat. Und auf der anderen Seite hat der Umstieg auf Wind- und Photovoltaik-Stromproduktion, das heißt volatile Produktion, das heißt, die ist nicht immer verfügbar, die ist nicht regelbar. Ich kann sie nur dann verwenden, wenn die Sonne scheint oder der Wind geht. Und das ist das Problem an der ganzen Sache, dass die Dinge nicht zu Ende gedacht werden. Wenn man das von Anfang an als funktionale Einheiten gestaltet hätte oder jetzt dringend tun müsste, dann wäre das auch noch beherrschbar, sprich die volatile Erzeugung mit Speicher und Puffer zu kombinieren und Energiemanagement vor allem drüber zu setzen, damit man das regional bestmöglich ausgleichen kann. In meiner Betrachtung als Energiezellensystem, da würde das wieder funktionieren, kommt wieder aus der Systemwissenschaft oder Naturbeobachtung, weil alles Lebende ist zellulär organisiert, das hat sich offensichtlich in der Evolution bewährt und durchgesetzt. Ne? Und wir glauben, wir können jetzt irgendwie das aushebeln. Wird wahrscheinlich nicht gelingen. Ne? Also vor allem diese Seite, die Fragilität des Gesamtsystems massiv erhöht. Wir haben natürlich auch andere Themen, die hinzukommen, das Thema alternde Infrastrukturen, Aging Infrastructures, das auch immer mehr zum Thema wird. Das heißt, wir müssten eigentlich diese Jahrzehnte im Einsatz befindliche Infrastruktur erneuern. Gleichzeitig müssen wir aber massiv neu bauen. Finanzielle Mittel fehlen, Fachpersonal fehlt. Damit wird es auch immer schwieriger. Wir haben Extremwetterereignisse, die zunehmen. Wir haben Cyberangriffe auf die kritische Infrastruktur, vor allem aufgrund der auch jetzt der geopolitischen Lage. Und was jetzt noch dramatischer dazukommt, ist natürlich auch die Gefahr von Sabotagenangriffen. Ne? Und die E-Wirtschaft sagt immer, wenn alles im Normalen oder das Normale, was ein Blackout auslöst, das haben wir im Griff. Aber wenn das jetzt extern intendiert wäre, eben mit Cyber oder Sabotage direkt, dann haben wir ein Problem. Aber für mich ist es eigentlich unerheblich, warum es dann zum Ereignis kommt. Die Folgen sind entscheidend. Ne? Und das Problem ist, dass sie in den letzten wenigen Jahren die Probleme derart massiv kumulieren, und mittlerweile sogar aus der erneuerbaren Branche, vor allem aus Deutschland, massive Warnungen vor dem kommenden Frühjahr ausgesprochen werden, weil wir zu viel Photovoltaik bereits im Netz haben, die nicht steuerbar ist. Und das heißt, wir haben da ab Ostern bis Pfingsten spätestens an den Wochenenden, wenn die Sonne scheint, massives Problem, dass wir das Ganze möglicherweise nicht mehr beherrschen können. Und ja, es hat bisher funktioniert, daher glaubt man weiterhin Truthahn, es geht auch weiterhin so. Und ich glaube, dass da irgendwann das Ende kommt. Und auch aus der Systemwissenschaft, komplexe Systeme sind durchaus Meister im Puffern und Hinauszögern von Problemen. Aber wenn der Punkt überschritten ist, dann kommt es eben zur Kaskadierung, zum abrupten Stopp oder zum Kollaps. Und ich fürchte, so wie ich die Branche, aber auch generell die Gesellschaft beobachte, es wird nicht anders gehen. Wir glauben zuerst, wenn es bewiesen ist. Und das ist leider das Problematische dran.
Resilienz ist kein Truthahn zu sein. Jetzt wissen wir auch, was dahinter steckt. Du hattest jetzt einige Dinge angesprochen. Was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass die gesellschaftliche oder auch die politische Diskussion um das Thema selten sehr fruchtbringend zu sein scheint. Das ist zumindest mein Eindruck. Also ich habe, wir reden dann zum Beispiel gerne über Speicher. Du hast auch das Speicherthema angesprochen als Lösung aller Probleme. Wenn ich jetzt aber auf den Ist-Stand schaue, Stand der Technik und Stand der Implementierung, das, die Zahlen hast du besser im Kopf, aber ich glaube, wir können da eher im Minutenbereich den so einen Strombedarf im Fall der Fälle decken als im Stundenbereich, geschweige denn Tage- oder Wochenbereich. Das ist das eine. Und zum anderen scheinen auch diese Pole, erneuerbare Energien und dann auf der anderen Seite vielleicht die, die auch noch der Atomkraft, zumindest in Deutschland, hinterherhängen, oft sehr, sehr schwarz-weiß zu denken. Also das scheint sehr verfestigt zu sein. Und wie schädlich ist diese Art der Diskussion aus deiner Sicht für die Lösung des Problems und auch für Innovation?
Ja, fatal. Diese toxische Polarisierung, die wir seit Corona eigentlich erleben, ist wirklich fatal, weil eben Schwarz-Weiß-Denken stattfindet und gerade in komplexen Umbrüchen braucht man eben genau eben sowohl als auch Denken, das heißt vernetztes Denken, systemisches Denken, umgehen mit Widersprüchlichkeiten. Und gerade das Beispiel Deutschland und Atomkraft oder ist auch in Österreich ähnlich. Was ist jetzt das größere Problem? Ist es jetzt das Klimaproblem? Ich glaube ja. Das heißt, wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren und dass ich dann die Atomkraft abschalte und weiß, das sind die sichersten Anlagen, die es eigentlich weltweit gibt. Und natürlich gibt es ein Restrisiko. Aber gleichzeitig weiß ich, ich kann es nur durch Kohle ersetzen. Das heißt, das eigene Ziel verfehle ich damit völlig. Es ist schwer auszuhalten und vor allem diese, ja, einseitige Sicht und ideologische Sicht auch und eben Speicher. Ja, jetzt kommen eine große Menge Speicher und kaum ein Wissen da, welche Dimensionen wir eigentlich bräuchten. Und es gibt einen australischen Forscher, der das sehr gut systemisch eben aufbereitet hat. Es ist völlig unmöglich, den heutigen Verbrauch nur annähernd mit Speichern abzudecken. Und ich habe erst gestern einen tollen Podcast gehört, wo ein Insider, der sonst für die Sache brennt, sagt, das auf Haushaltsebene ist völliger Blödsinn, weil so viel Verluste hat man mit den Preisen, dass sich nie irgendwie ausgeht, was heute so quasi kolportiert wird. Ne? Und der auch mein Ansatz mit den Zellen, wo ich in größeren Dimensionen denke, weil ich einfach wirtschaftlicher, aber auch ökonomischer, also wirtschaftlicher, ökonomischer, aber auch von technischen Aufwand und allen rundherum das einfach besser ausregeln kann. Nicht auf der Mickey-Maus-Ebene, auf der Haushaltsebene, wie es derzeit halt gemacht wird, weil das die einzige Ebene ist, die zulässig ist, die halt gutes Gefühl auch schafft. Aber für die Sache, weder für den Klimaschutz bringt das großartig was, noch jetzt volkswirtschaftlich ist das genauso erholbar. Ne?
Jetzt gibt es ja einige in der Diskussion, die sagen, das Thema Blackout, das wird übertrieben, das wird oft auch benutzt, um vielleicht Druck auszuüben, um ein bisschen Angst zu schüren. Ist da auch ein bisschen was dran? Oder anders gefragt, gibt es denn auch Gefahren, die aus deiner Sicht vielleicht überschätzt werden?
Natürlich gibt es auch Akteure, die das benutzen. Das war schon beim ersten Atomausstieg in Deutschland. Jetzt geht dann das Licht aus, es ist nicht passiert. Es wird auch politisch missbraucht. Natürlich haben wir auch das, aber es gibt diese reale Gefahr. Und wenn man sich also einfach mit den systemischen Zusammenhängen beschäftigt und ein bisschen in die Tiefe und Breite schaut, dann muss man das einfach akzeptieren. Und das ist ja auch die Aussage aus der Ewigkeit. Ja, es ist sehr unwahrscheinlich, aber es kann heute auftreten oder erst in 20 Jahren. Ja, das wissen wir nicht. Ich glaube, kurzfristiger, das Bundesheer hat ja vor 5 Jahren gesagt, in den nächsten 5 Jahren kann man sagen jetzt, ja, es ist ja nicht eingetreten. Was immer dazu sagt, die 5 Jahre waren nie gedacht bis zu dem Datum, sondern kurzfristig. Einfach auch, wenn ich nämlich der Gesellschaft sage, es ist ja unwahrscheinlich, warum sollte ich mich mit dem Thema Vorsorge beschäftigen, wenn es ja unwahrscheinlich ist, ne? Es geht nur einfach um den Ernst zu vermitteln und dass man was tun muss oder sollte und nicht, dass man genau bis dorthin wirklich was erlebt. Und ich hoffe, dass ich trotzdem allem irre und wird die ganze Vorsorge umsonst machen, weil sie ist dann nicht umsonst, sondern man kann damit viele andere kleinere Ereignisse auch besser bewältigen. Und wir haben das gerade jetzt im September in Niederösterreich auch gesehen beim Hochwasser. Es war dort Stromausfall, es war Kommunikationsausfall, es war Infrastrukturausfall, es war Versorgungsausfall. Und wenn ich meine Vorsorgegüter nicht im Keller habe, die dann abgesoffen sind, habe ich dann auch einen Nutzen. Aber auch das Hochwasser war ein Beispiel, dass wir einfach nicht in der Lage sind, auf Dinge rechtzeitig zu reagieren, weil man hat eigentlich gewartet, bis es wirklich eingetreten war. Und dann war das Krisenmanagement wieder sehr erfolgreich. Aber mein Blaming ist ein bisschen, es war Tage vorher klar, es wird heftig, weit über das, was wir kennen, und es hat die Kommunikation gefehlt, was sollen die Menschen jetzt tun, ihre Dinge wegbringen, sich selbst aus den Gefahrenzonen bringen oder was konkret tun oder die Autos wegbringen. Und das fehlt leider nach wie vor und nicht nur in Österreich, wir haben es im Ahrtal auch gesehen, in Spanien ähnlich. Wir sind da offensichtlich nicht in der Lage, rechtzeitig die Menschen zu warnen, zumindest auch konkrete Handlungsanweisungen zu geben, was sie jetzt konkret tun sollen. Und erst wenn es dann zu spät ist, sind wir zumindest in Österreich recht erfolgreich, aber das ist trotzdem zu wenig.
Auf dieses interessante Thema Kommunikation würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Aber mir kam jetzt gerade noch eins in den Sinn, als du zum Beispiel auch von den Wahrscheinlichkeiten gesprochen hast, dass man sagte, ja, in den nächsten 5 Jahren könnte man mit einem Blackout rechnen und jetzt, wo es nicht eingetreten ist, die Leute sagen, na schau, da ist ja gar nichts passiert. Das zeigt ja aber auch, dass wir vielleicht auch ein Informations- und Bildungsproblem manchmal haben in dem Bereich. Ich meine, du hast das Hochwasser angesprochen. Es scheint so zu sein, dass Menschen nicht verstehen, dass auch 300-jährige Hochwasser in 2 Jahren hintereinander stattfinden können und trotzdem sind es noch 300-jährige Hochwasser. Das ist einfach statistisch so. Das ist das eine. Und zum anderen auch dieses Thema dann mit dieser Diskussion hatten wir Atomstrom, Kohle. Die Leute haben natürlich im Kopf die großen Unfälle, Tschernobyl, Fukushima, vielleicht noch später oder frühere zurückliegende Unfälle. Aber dass durch die Kohleverstromung jedes Jahr allein, also Tausende von Leuten früher ableben durch Herz-Kranz-Gefäßerkrankungen, durch Lungenerkrankungen und so weiter, das scheint gar nicht auf dem Schirm zu sein. Was könnte man da tun, um in so wirklich vitalen Bereichen, die ja dann auch wichtig sind für die politische Willensbildung, mehr Informationen an die Menschen zu kommen? Was fehlt da?
Ja, ich denke, es ist ein massives Bildungsthema, definitiv. Und gerade eben die Schäden, die tatsächlichen, wirklichen Schäden, die durch Atomunfälle aufgetreten sind, und es sind nur ein paar Tausende, sondern eigentlich meine Zahl ist, glaube ich, Millionen im Jahr, die frühzeitig durch Feinstaub versterben.
Also durch die Kohle versterben.
Durch die Kohle versterben, genau. Ja, und wir haben da einfach ja falsche Bilder, die warum auch immer geschürt wurden und die sich aber sehr gut verfestigt haben. Und ja, das wäre natürlich ein Riesenbildungsauftrag, einerseits Risiken richtig einzuschätzen, risikomündig zu werden, aber auch dann, wie kann ich mich schützen oder was kann ich tun, um meine Resilienz, meine eigene Resilienz zu erhöhen. Und das sind oft banale Dinge, die wir nicht mehr können oder nicht mehr haben. Ne? Eben Richtung Versorgungsausfall, es geht vor allem um Lebensmittel, dass ich mich 14 Tage mit dem Notwendigsten versorgen kann. Also mit Wasser für mehrere Tage sollte es da auch zu Ausfällen kommen, was auch beim Hochwasser wieder das Thema war, dass auch dort die Wasserversorgung zum Teil ausgefallen ist. Dann Medikamente, Erste-Hilfe-Ausrüstung und Lebensmittel für 14 Tage, die länger haltbar sind und daher leichter zu lagern sind. Und wenn ich das habe, dann wäre ich eigentlich schon gut auf so ein Ereignis vorbereitet. Wir wissen halt aus Untersuchungen und aktuellen Befragungen immer wieder bestätigt, das ist nicht state of the art. Ein Drittel der Bevölkerung kann sich maximal 4 Tage versorgen, ein weiteres Drittel maximal eine Woche und nur ein Drittel kommt über eine Woche hinaus. Wir wissen aber, dass nach einem Blackout, also wenn es wirklich einen großflächigen Stromausfall geben sollte, die Versorgung nicht vor der zweiten Woche wieder anlaufen wird. Es ist völlig unrealistisch. Wir haben in verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet. Wenn wir nicht mehr vorbereiten und das ist wieder alles eingeschlafen, haben wir keine Chance, vor der zweiten Woche wieder irgendwas im Supermarkt anzubieten. Und dann haben wir aber schon 6 Millionen Menschen in Österreich, die gefühlt im Überlebenskampf sind, im Verhungern sind, was nicht stimmt, weil der Körper halt 3 Wochen ohne Nahrung aus. Aber das ist wieder die mentale Vorsorge. Wenn ich nicht damit umgehen kann, werde ich natürlich auch falsch reagieren. Und wieder, es ist natürlich ein massives Bildungsthema.
Du hattest ja im Vorgespräch schon gesagt und auch vorhin eingangs schon angedeutet, für dich ist Resilienz ja auch Selbstwirksamkeit. Und deswegen wollen wir natürlich auch von dem Blackout-Experten erfahren, was jeder Einzelne tun kann, um sich gut vorzubereiten. Das machen wir am Schluss der Episode. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema Kommunikation zurückkommen. Also wir haben auf der einen Seite natürlich dieses Thema, wie kommuniziere ich die entsprechenden Risiken? Da hattest du das Stichwort Risikomündigkeit schon genannt. Also wie kann ich zum Beispiel einordnen, wenn es heißt, das Risiko ist 30% höher? Ja, also dann muss man sich immer fragen, ja, im Verhältnis zu was? Was ist die Basis? Das ist das eine. Aber du hattest ganz explizit auch angesprochen, dass wir immer noch das Problem haben in Notfallsituationen mit der Warnung der Bevölkerung. Ahrtal ist mittlerweile ja eigentlich schon ein tragisches Lehrbuchbeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Warum tun wir uns in so hochentwickelten Ländern und Staaten mit ansonsten guter Technologie, guter Infrastruktur so schwer, rechtzeitig zu warnen? Liegt das nur an der Technik?
Nein, überhaupt nicht. Wir kommen jetzt aus einer Zeit, eigentlich Jahrzehnte, mit relativ wenigen Ereignissen. Und wir haben uns darauf eingerichtet, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich nehme nur Steiermark her. Das Katastrophenschutzgesetz war ein Gesetz aufgrund des Lassing-Unfalls. Das heißt, auf solche Ereignisse quasi zugemünzt. Und daher sind in den meisten Katastrophenschutzgesetzen wenig Vorkehrungen für die Zeit davor, wenn sich eben ein Szenario ankündigt, wie diese Hochwassersituationen oder Starkregen. Starkregen ist ein weniger, aber flächendeckende Hochwasser. Und daher sehen sich viele Behörden halt in der Situation, dass sie eigentlich erst im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes handeln dürfen, wenn die Katastrophe eingetreten ist. Und ich denke, das lässt sich mit einem einfachen Satz ändern, indem ich sage, wenn sich die Situation ankündigt, dann gelten die Befugnisse schon vorher, diese Woche vorher. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sind sehr schlecht in Kommunikation ausgebildet. Es gibt noch immer ein bisschen, glaube ich, auch dieses Top-Down-Denken. Die Behörden sind die Superwutzis und die sagen dann, was zu tun ist. In der Situation zu spät, sondern es geht um vorher und es geht um Aufklärungsarbeit und es geht um ja Handlungsanweisungen, orientierungsgebende Informationen, was soll ich konkret wo tun oder was heißt genau 30% mehr. Also nicht mit irgendwelchen fiktiven Zahlen, sondern was konkret bedeutet das für mich vielleicht jetzt als möglicher Betroffener. Und ich denke, da haben wir ein ziemlich großes Ding noch vor uns, diese Kommunikation rechtzeitig zu beginnen, Aufklärung zu machen. Und das, was immer wieder kommt und eigentlich wissenschaftlich schon seit 50 Jahren widerlegt ist, dieser Panikmythos. Ne? Man gibt von verantwortlicher Stelle vor, man möchte das Thema nicht ansprechen, weil das könnte Panik auslösen. Und es gibt keine Grundlage dafür, für diese Behauptung. Und ich sage immer, das ist die Eigenschutzbehauptung, weil wenn ich es nicht ansprechen muss, muss ich mir nicht unangenehme Fragen ausstellen und ich kann mich quasi da heraushalten. Und es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch bei Extremwettern, dass sie dann doch nicht in dieser Form eintreten. Und wenn man das jetzt vorher kommuniziert hat, dann ist man vielleicht dann ja eben der Schwarzmaler oder sonst irgendwas. Und ich glaube, da braucht man auch einen Umgang. Sowohl beide Seiten, einerseits die Kommunikatoren müssen besser werden, aber auch wir als Gesellschaft, als Bevölkerung müssen damit umgehen lernen, dass auch mal vielleicht ein Ereignis dann nicht so auftreten muss, wie es vielleicht sich Tage vorher abzeichnet. Und dann eben, dass wir nicht ein Blaming betreiben, sondern dankbar sind für jedes Ereignis, das sich ankündigt, aber dann doch nicht kommt. Und das ist wieder Bildungsthema und das fehlt uns derzeit.
Umso schöner, dass du einen ganz eigenen Weg gewählt hast unter vielen anderen, um dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und Menschen, die in entsprechender Verantwortung stehen, mit dem Thema vertraut zu machen. Du hast nämlich ein Brettspiel designt und mitentworfen mit anderen zusammen, wenn ich das richtig weiß. Ein Brettspiel mit dem Thema Neustart. Und da wären wir auch bei der kleinen Anekdote vom Anfang. Neustart als Spiel, das simulieren soll, was in einem Blackout-Fall denn so abläuft. Und das Thema Gamification, also mit Spielen Lerninhalte auch in so ernsten Fragen wie Blackout-Vorsorge zu vermitteln, das gibt's schon länger. Aber für diesen Bereich Blackout eben was ganz Spezielles, das Spiel Neustart. Erzähl doch mal ein paar Worte dazu.
Naja, es ist 2019 die Idee entstanden von einem deutschen Spieleentwickler, der didaktische Spiele entwickelt, das Blackout-Thema aufzuarbeiten. Und er ist an den Mark Ellsberg herangetreten, den Romanautor, und er hat gesagt, ich habe die Zeit nicht, aber er soll sich an mich wenden. Und ich fand die Idee gleich mal spannend und gesagt, ja, ich hätte schon so eine Grundidee, weil wir haben ein Problem im Erfassen, vor allem in Gemeinden auch, wie geht man damit um mit der Situation. Das heißt, ich möchte ein Spiel, das für das Training von Gemeinde Krisenstäben, meistens haben wir keine Krisenstäben, sondern jene Personen, die vielleicht sowas bewältigen müssen, einfach damit mit einfachen Mitteln trainieren kann, weil Blackout kann man sonst nicht trainieren. Man kann einen Notstrom startend durchführen, aber das ist kein Blackout-Training. Ja, und dann haben wir das einfach so als mehr oder weniger Hopper-Projekt begonnen und 2021 dann die erste Auflage fertig gehabt und mittlerweile gibt es eine zweite Auflage, weil die erste war relativ rasch vergriffen. Und das Ziel ist es, es gibt eine Kleinstadt, die eben mit der Situation eines Blackouts umgehen muss. Und es gibt die fünf Akteure, Bürgermeister, Verwaltung, dann Bauhof, Feuerwehr, Polizei, Rettung und die müssen gemeinsam dann verschiedene Ereignisse, die auftreten, bewältigen und gleichzeitig die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Und das Ganze geht über maximal 7 Tage und mit jedem Tag werden die Ressourcen natürlich weniger und wenn man die Bevölkerung nicht ausreichend informiert oder einbindet, dann wird man ziemlich schnell scheitern und das ist ein ganz wichtiger Lerneffekt. Und ich habe das schon mit unterschiedlichen Krisenstäben oder Personen auch gespielt, von Gemeinden, Städte über Industrievertretern, aber auch in Versicherung, internationale Versicherungsgesellschaft oder Spitälern. Und die Rückmeldungen sind immer sehr positiv, weil man sich eben die Zusammenhänge nicht bewusst war bisher und das da einfach spielerisch vermittelt bekommt und auf der anderen Seite auch das Zusammenspielen im Team, das Kooperativ, tiefe Zusammenarbeiten in der Krisenbewältigung, das sonst in vielen Trainings oft auch zu kurz kommt. Und daher haben wir da anscheinend ein sehr tolles Ding entwickelt, wo jetzt gerade eine englische Version auch fertig ist. Es gibt die französische, ganz Frankreich auszurollen. Wenn wir schauen, ob das gelingt auch und auch aus anderen Ländern. Also es ist grundsätzlich auch als normales Brettspiel zu spielen, für jene, die jetzt nur einfach was Spielerisches machen wollen. Aber sonst ist es als professionelles Trainingswerkzeug frei erhältlich und wird hoffentlich immer mehr genutzt. Mhm.
Also Informationen dazu werden wir sicherlich noch in den Shownotes verlinken. Das Spiel dauert dann aber keine realen 7 Tage.
Also die Spieldauer ist so 3 Stunden, muss man schon einrechnen, wenn man es durchspielt. Es gibt eben 7 Tage, das sind die Phasen. Mhm. Und wir mussten jetzt auch, weil das spieltechnisch nicht anders verwirklichbar war, wirklich 7 Tage Stromausfall spielen. Also nicht die Phase 2, wo eben dann zwar der Strom wieder da ist, was in Österreich nach einem Tag spätestens der Fall sein sollte, aber dann kommt die Phase 2, die durchaus auch mehrere Tage dauern kann, wo die Telekommunikation nicht funktioniert. Das heißt, keine Koordinierung möglich ist, keine Produktion, keine Logistik, kein Warenverkauf. Ne? Und daher, wenn man das mit dem Stromausfall über 7 Tage spielt, wird es sich ähnlich abspielen, auch wenn der Stromausfall nicht so lange dauert. Mhm.
Du hast jetzt so en passant gesagt, in Österreich sollte der Strom nach einem Tag wieder da sein. Was sind denn ganz konkrete Vorbereitungen? Was sind ganz konkrete Infrastrukturmaßnahmen oder sonstige Prozesse, die wichtig sind, um eine solche Zuverlässigkeit auch beim Wiederanfahren der Stromversorgung nach einem Blackout sicherzustellen? Wie schafft es Österreich, nach einem Tag wieder Strom zu haben?
Man muss sagen, das Ausgangsszenario ist dabei, dass rundherum auch kein Strom mehr ist. Weil grundsätzlich die erste Variante wäre, es gibt in den Nachbarländern genug Strom, damit man in die betroffenen Gebiete weiterschalten kann. Das, was jetzt am Balkan eben letztes Jahr auch der Fall war. Und dann kann man das nach wenigen Stunden wahrscheinlich wieder herstellen. Wobei auch am Balkan habe ich jetzt dann Rückmeldungen bekommen, aber bis zum letzten Kunden oder zumindest in einigen Bereichen hat es durchaus 8 Stunden dann gedauert. Ne? Man muss immer unterscheiden, eben der Überbau, das kann relativ rasch gehen, aber ob bis zum letzten Kunden das auch so schnell funktioniert, das ist mehr als fraglich. Also daher auch immer länger rechnen, das bei mir eben länger dauert. Das Positive in Österreich ist, wir haben die Wasserkraft, wir haben 2 sehr große, starke Pumpspeicherkraftwerke, oder Ketten, mit denen wir das Ganze wieder starten würden, eben in Form eines Schwarzstartes, weil nicht jedes Kraftwerk kann bei einem Blackout wieder von sich aus hochfahren, die wenigsten. Und mit denen wir halt vorgesehen, dass man dann das österreichische Übertragungsnetz wieder bespannt und das dauert zwischen 12 und, ja, kann schlimmstenfalls 48 Stunden dann auch dauern, also drum rund einen Tag ist durchaus plausibel. Und dann wird parallel oder nachher sukzessive auch die Verteilnetzebene wieder bespannt und damit die Kundenebene. Und bei uns ist halt einerseits die guten Voraussetzungen, aber auch die gute Vorbereitung der E-Wirtschaft, der Netzbetreiber, die je nachdem das auch regelmäßig üben, soweit es halt zu beüben geht, vor allem am Simulator, aber zum Teil auch mit Echttests im Kleinen. Und die Erfahrungen sind halt da doch immer wieder, dass dann doch wieder Überraschungen gibt und Dinge schief gehen. Und das ist halt immer, was man mitnehmen soll. Das eine ist, theoretisch geht alles. Und praktisch kommt dann die Realität dazu, die halt oft ein bisschen anders ausschaut. Ne?
Du hattest kurz von Schwarzstart gesprochen und so ein bisschen umrissen, um was es sich da handelt, aber vielleicht für den Laien nochmal kurz formuliert. Wieso kann ich nicht einfach ein Kraftwerk wieder anfahren und damit habe ich dann wieder Strom? Warum geht das nicht?
Ja, weil das Kraftwerk ja auch für die Eigenversorgung Strom braucht, damit die ganzen Steuerungen und so weiter funktionieren. Und ja, die meisten Kraftwerke haben eben nur die Netzversorgung und wenn dann die ausfällt, dann habe ich keine Möglichkeiten, die Systeme wieder hochzufahren. Das heißt, ich brauche einerseits einmal eine Notstromversorgung dort auch, die halt ein bisschen größer sein muss. Und dann natürlich zusätzliche Vorbereitungen, damit das Ganze auch wieder regelfähig ist, was nicht jedes Kraftwerk gleich kann und dann kann man das Ganze wieder starten. Ne?
Welche Rolle spielt da die Zahl und Einheit 50 Hertz bei der ganzen Geschichte?
Die 50 Hertz sind der Ausdruck für, wie stabil ist das System oder unser Stromversorgungssystem funktioniert mit 50 Hertz. Das heißt, eben bisher mit lauter Synchrongeneratoren, die alle in der gleichen Geschwindigkeit laufen. Und der Ausdruck ist dann die 50 Hertz, dass das alles gleich ist. Und wir haben da einen Spielraum zwischen 47,5 und 52 Hertz, wo noch irgendwas funktioniert, aber ab 47,5, wenn die Frequenz eben so weit sinkt, schalten sich alle Kraftwerke ab, nämlich aus Eigenschutz, weil sie sonst einen physischen Schaden nehmen würden. Und dann sollten sich je nach Anlagen, die auch im Eigenbedarf fangen können, weil Kernkraftwerke können das, damit die nicht eben irgendwie ausfallen und damit auch wieder schneller hochfahren können. Wobei gerade Kernkraftwerke ist, wenn die mal so eine Notabschaltung haben, dann können die nicht wieder einschalten, weil da einfach gewisse Prozesse auftreten, die man abwarten muss. Das dauert Tage, damit eben keine Sicherheitsvorfälle dann daraus resultieren. Aber auch in anderen Kraftwerken kann man nicht einfach dann wieder einschalten und es geht wieder alles. Ne? Und es kann dort technischen Störungen kommen, sonstigen Störungen. Und der wird das möglicherweise alles dauern, bis man das wieder zum Laufen bringt.
Naja, und bei Kernkraftwerken, das haben wir ja auch gesehen in der Vergangenheit, kann natürlich so ein Blackout auch zu verheerenden Folgen führen, wenn die Reaktorkühlung nicht mehr gegeben ist. Ja. Aber das heißt, die 50 Hertz, die kann man so ein bisschen sehen als den Puls der Elektrizitätsversorgung. Jetzt verfolge ich ja auch deine Posts und deine Vorträge und deine Artikel regelmäßig und sehe, offensichtlich gibt es bei diesem Puls ab und zu Herzrhythmusstörungen in letzter Zeit. Und vor allem, so verstehe ich dich, kommen die vermehrt vor. Hängt das auch mit dieser Volatilität der Energieerzeugung zusammen oder was sind da die Gründe?
Überraschenderweise eigentlich nicht, zumindest nicht so klar feststellen. Also die 50 Hertz, das ist der Optimalwert, aber der wird nie erreicht, sondern es gibt immer Schwankungen, weil jedes komplexe System, das stabil ist, ist tot. Und daher atmet das System. Das heißt, wenn ich mehr verbrauche, dann sinkt die Frequenz. Wenn ich weniger verbrauche, steigt die Frequenz ein bisschen. Und das gleicht sich europaweit relativ gut aus. Und wir hatten bisher sehr schmales Band an Abweichungen. Das, was wir seit einigen Jahren beobachten, ist, dass es vor allem zum Stundenwechsel regelmäßig, vor allem 2023 war das Jahr mit den meisten Ausreißern, eben zu solchen Frequenzeinbrüchen vor allem kommt, wo abrupt die Frequenz massiv sinkt. Wir haben das gestern gehabt, das war schon ziemlich weit, eigentlich 49,85 Hertz, wo es noch im Normalbereich ist, aber in einer sehr schnellen Geschwindigkeit. Und Das ist durchaus problematisch, weil 49,85 sind zwei Drittel der Reserven, die für Kraftwerksausfälle vorgehalten werden, aufgebraucht. Und wenn dann in diesem Zeitpunkt noch irgendwas anderes dazu kommt, ein wirklicher Kraftwerksausfall, dann kann eben die magische Grenze von 49,8 Hertz einmal unterschritten werden. Wobei da auch noch nicht viel passiert, sondern da werden dann erste Maßnahmen ergriffen, eben Pumpen. Wenn Pumpspeicherkraftwerke im Einsatz sind, dann werden die abgeschaltet, damit eben der Verbrauch sinkt. Aber es kann dann natürlich auch blöder hergehen und dass Dinge eben dann sich lostreten und kaskadieren. Ne? Und daher also sehe ich es durchaus problematisch, auch wenn wir sehen, es ist beherrschbar. Ne? Wir sehen es in anderen Netzgebieten, jetzt vor allem in den skandinavischen Ländern oder auch Großbritannien häufiger, dass es auch bis 49,7 runtergeht. Es gab nur selten Ausfälle. 2019 gab es dann in Großbritannien eine Lastabschaltung, wo 1 Million Kunden dann ausgefallen sind. Die spannende Erfahrung damals war, dass viele Züge nicht mehr zum Starten waren. Da musste ein Techniker mit dem Notebook hinkommen, den Zug wieder in Betrieb nehmen. Das sind so Dinge, wo man halt dann nur bei sowas draufkommt auch. Ne? Und das ist, was wir unterschätzen, was beim normalen Stromausfall nicht so auftritt oder halt durch externes Personal oder Ersatzteile relativ leicht geht. Aber wenn das großflächig passiert, dann sind viele Dinge halt kumuliert und das Wiederherstellen dauert länger. Oder 2023 haben wir in der Steiermark den langen Stromausfall gehabt mit 30 Stunden. Da waren dann 30 Alarmanlagen, Erwartungsfall, weil die Akkus tief entladen waren. Wo in der Region jetzt nicht das große Problem, aber wenn ich sage, das ist flächendeckend, dann wird es weder das Personal noch die Ersatzteile geben, um das rasch zu beheben.
Mhm. Dieses Thema Zugstarten mit Laptop, das ist ja fast so, es erinnert einen fast schon an die Starterkurbel für Autos in den Anfangsjahren des Fahrens. Heißt das, und du hattest das, glaube ich, auch schon etwas angedeutet zu Beginn des Gesprächs, dass wir mit unserer Technologie, die wir haben, auch Hochtechnologie, dass wir uns da zu abhängig gemacht haben in vielen Bereichen?
Letztendlich ja. Wieder, es gibt immer zwei Seiten. Natürlich hat das viele Vorteile gebracht, aber das ist immer Überthema, ist eben Vernetzung schafft Komplexität und wir haben ein Problem im Bildungsbereich, weil wir dieses Komplexitätsthema nicht wirklich ausbilden, vernetztes Denken nicht ausbilden und der mit unserem alten linearen Denken, das ja durchaus sehr erfolgreich war, sonst wären wir nicht heute da, wo wir sind, versuchen diese neuen Themen, weil sich das anders verhält, auch gleich zu lösen und das wird allalong scheitern und daher bin ich manchmal auch böse und sage, wir machen gerade ein evolutionäres Experiment, ob unsere Lebensform auch wirklich langfristig überlebensfähig ist und es könnte durchaus böse enden, wenn wir nicht mehr auf Resilienz, Robustheit, Rückfallebenen schauen, sondern nur immer Effizienzsteigerung optimieren, weil das absehbar fatal sein kann. Und wir haben das eben in den letzten Jahren mit den Lieferketten immer wieder gesehen, wo ja auch alles optimiert worden ist, just in time, just in process. Das heißt, keine Puffer und Lage mehr da waren, wo wir jetzt schon wieder dazugelernt haben, aber durchaus noch Potenzial ist, das zu verbessern. Mhm. Und daher wichtig, das Resilienzthema. Resilienz spießt sich immer ein bisschen mit Effizienz, mhm. weil eben Resilienz bedeutet auch, ich habe eben Reserven, Buffer, totes Kapital, wie es halt in der Betriebswirtschaft gerne bezeichnet wird, aber es hilft mir eben auf Störungen zu reagieren. Mhm.
Ne? Das ist so ein bisschen dieses Vorsorgeparadox. Ne? Also ich muss erstmal investieren, um gut vorgesorgt zu haben und wenn dann nichts passiert, dann heißt, hätten wir ja gar nicht gebraucht.
Genau.
Ja. Wenn wir uns das jetzt anschauen, wenn wir uns überlegen, was braucht man denn an Wissen, was braucht man denn an Vorsorge und jetzt mal wegkommen von den staatlichen Strukturen, wegkommen von den größeren Strukturen. Was kann denn jeder Einzelne tun, sowohl hinsichtlich Information, aber dann auch wirklich ganz konkret in der Vorsorge, in der Eigenvorsorge, um sich auf diese Situation eines Blackouts, aber vermutlich damit auch auf viele andere Situationen oder andere Notfallsituationen gut vorzubereiten?
Ich glaube, der erste Schritt ist einfach die Akzeptanz, dass wir eben auf turbulentere, unsichere Zeiten zugehen, dass Dinge auftreten können, die bisher nicht aufgetreten sind oder vielleicht auch nicht wirklich vorstellbar sind.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel ein Blackout, ne? Das wäre so ein Beispiel. Oder größere Umbrüche, die vor uns stehen, mit verschiedenen Nebenwirkungen auch. Also wenn man mal nicht mehr erwartet, es wird wieder jetzt normal wie vor der Pandemie, was man auch 2020 schon geglaubt hat, dann hat man schon den ersten Schritt gesetzt. Ne? Und dann zu überlegen, ja, welche Abhängigkeiten habe ich? Ne? Und das ist eben diese banale Geschichte. Habe ich Wasser für mehrere Tage, weil Flüssigkeit ist nach 3 Tagen bereits lebensbedrohlich, wenn ich nicht genug Flüssigkeit habe. Was kann ich da zu Hause einlagern? Und ich sage Minimum 6er-Tragerl pro Person Mineralwasser, weil da komme ich mehrere Tage zumindest mit genug Flüssigkeit über die Runden. Wenn ich weiß, bei mir wird die Wasserversorgung ausfallen, das muss ich hinterfragen, dann sollte ich vielleicht mehr vorbereiten. Dann geht es um Erste-Hilfe-Fähigkeiten, schauen, wie gut bin ich da drauf, vielleicht wieder mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen, Medikamente, brauche ich irgendwas Spezielles. Da ist natürlich die Schwierigkeit, dass man das nicht einfach alles auf Vorrat bekommt, weil dann hätten wir heute schon ein Versorgungsproblem. Aber das deutet darauf hin, dass wenn sowas wirklich eintreten sollte, es für Menschen, die auf Medikamente angewiesen sind, wirklich dramatisch werden kann. Und dann eben Lebensmittel, dass ich eben 14 Tage nicht irgendwo hingehen muss. Und wenn die Versorgung auch früher wieder anlaufen sollte, umso besser, wenn ich vorgesorgt habe, weil dann muss ich mich nicht mit anderen um das, was da ist, und es wird nicht das volle Regal sein, das wir heute gewohnt sind, sondern wirklich primitiv einmal beginnen, dann muss ich mich da nicht in Tumulte begeben. Das heißt, ich erhöhe damit meine Sicherheit. Und damit habe ich schon ein ganz gutes Package. Und den Notstromaggregat oder am Campingkocher, das sind unnötige Dinge eigentlich, weil wir halten alle 1-2 Tage ohne warme Mahlzeit aus. Und wenn der Strom wieder da ist, dann kann ich wieder kochen, aber ich kann nichts einkaufen. Und was auch noch hilfreich ist, sind natürlich Taschenlampen, das heißt Kerzen auf keinen Fall in den Notvorrat, weil das erhöht die Brandgefahr. Ich kann keine Feuerwehr anrufen, weil das Telefon nicht funktioniert. Das heißt, es wird immer zur lokalen Katastrophe. Daher LED-Taschenlampen, die halten sehr viel oder sehr lange auch aus und sind leicht lagerfähig. Was auch sinnvoll ist, Bargeld für den Wiederanlauf, kleinen Scheinen und Münzen vorzuhalten. Und was ich auch ganz sinnvoll halte, sind Müllsäcke, größere, stärkere Müllsäcke, weil ich einerseits die Lebensmittel, die ich vielleicht nicht zubereiten kann, verdorben sind, dort zwischenlagern kann, weil die Müllabfuhr auch länger nicht funktioniert. Und im schlimmsten Fall ist das die Nottoilette. Das heißt, sollte die Wasserversorgung ausfallen, Müllsack in den Klomuschel und dort hinein und das gut verschließen, dann kann man das Problem auch lösen. Und genau solche Dinge, banalen Dinge. Und wenn man das hat, ist man eigentlich schon gut aufgestellt. Und das Zweite ist dann, ja, auf die Nachbarschaft schauen, zugehen, wenn man das nur in der Gemeinschaft schaffen kann. Das heißt, gegenseitig aushelfen, und dann lässt sich das Problem auch bewältigen.
Mhm. Ganz kurz noch zu dem Thema Wasser mal als Beispiel, wo man ja vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt, wo alles Elektrizität vonnöten ist, damit es gut funktioniert. Kannst du das an dem Beispiel Wasserversorgung mal deutlich machen, was ein Blackout für mich ganz persönlich bedeuten könnte?
Ja, Wasserversorgung hängt natürlich davon ab, wo man genau wohnt. In Wien ist man in der glücklichen Lage, dass die Hochquellwasserversorgung zu einer Zeit gebaut worden ist, wo kein Strom noch existiert hat. Das heißt, vieles fließt im freien Gefälle, wobei man dann wieder aufpassen muss. Nur bis zum 4., 5. Stock alles drüber und höher gelegene Gebiete kann es durchaus Probleme geben. Das heißt, muss das Wasser gepumpt werden? Bin in einem Hochhaus, wo eine Drucksteigerungsanlage drinnen ist, muss es auch gepumpt werden. Heute viele Quellenversorgungen sind mit UV oder ist eigentlich vorgeschrieben UV-Entkeimung ausgestattet. Das heißt, wenn die nicht funktioniert, darf die Wasserversorgung nicht weiter funktionieren. Geht dann weiter, ja, muss es vorher in einen Hochbehälter gepumpt werden, wo es dann wieder im freien Gefälle verteilt wird. Das hatten wir vor ein paar Jahren in Mödling, wo dann in der Früh das Wasser ausgefallen ist. Da muss man einfach schauen, wie schaut es bei mir in meiner Region genau aus. Und dann geht es natürlich weiter auch in die umgekehrte Richtung. Abwasser ist noch häufiger mit Pumpen ausgestattet. Das heißt, es gibt Hebeanlagen, Ich weiß vom Hersteller, der hat gemeint, es wird in Österreich 200.000 private Hebeanlagen geben. Das heißt, wenn ich das Wasser habe und das Abwasser wird aus meinem Keller nicht in den öffentlichen Kanal gehoben, dann kann ich das Wasser nicht nutzen, weil sonst kommt es mir irgendwo raus, wo ich es nicht haben möchte. Und dann auch im öffentlichen Kanal, außer in Wien, da geht es doch in den meisten Fällen auch wieder freies Gefälle, aber das ist eben nicht überall, gibt es auch wieder Pumpstationen und wenn das nicht funktioniert, kommt es auch wieder wo raus, wo ich es nicht haben möchte. Und dann in der Kläranlage ist spätestens wieder das gleiche Problem, das heißt, dort wird auch sehr viel Strom gebraucht, vor allem für die biologische Stufe, die Belüftung, das funktioniert nicht und wenn das 24 Stunden ohne Strom ist, dann sind die Bakterien alle abgestorben und das dauert möglicherweise Wochen, das wieder in Betrieb zu nehmen. Das heißt, die Folgewirkungen werden natürlich dramatisch. Manche sagen, ja, die Fische werden dann größer, wenn das besser gedüngt ist. Aber es ist fürs erste Mal vielleicht nicht so ein angenehmer Gedanke. Und das zeigt einfach, wo man gar nicht so hindenkt, was da schon alles abhängig ist. Und wenn man alles mit Telekommunikation oder IT-Systeme betrachtet, da wird das ganz noch viel dramatischer. Und das ist auch die große Sorge, wie bringen wir die Telekommunikation und die ganzen IT-Systeme, aber auch Gebäudeleittechnik und so weiter wieder zum Laufen? Wie viele Schäden gibt es dort? Und das ist gerade in Hochhäusern oft, dann habe ich keine Betriebsgenehmigung, dann müsste ich alle evakuieren. Wird nicht immer gehen oder auch nicht sinnvoll sein, aber da wird einiges dann im Nachhinein aufzuarbeiten sein.
Okay, das heißt, ich habe gelernt, im Blackout-Fall wird nicht das berüchtigte Toilettenpapier unser größtes Problem sein. Und wenn man an das Thema Abwasser denkt, das sollte schon Motivation genug sein, sich gut vorzubereiten auf den Fall, der hoffentlich nie eintritt, und auf dem wir, wenn er eintritt, hoffentlich gut vorbereitet sind. Herbert Sauruck, vielen Dank für das interessante Gespräch und vielen Dank für die Informationen zum Thema Blackout.
Danke auch.
Emergency. Resilience for you.